Ich wünsche euch allen einen herzlichen guten Morgen, auch von meiner Seite. Es ist schön, vor euch zu stehen. Es ist schön, auch so viele Leute hier zu haben. Das freut mich richtig. Und ja, ich habe euch heute auch wieder einen Schauspieler mitgebracht als Einleitung für meine Predigt. Also die, die mich jetzt noch nicht kennen, die neu hier sind, ich leite gerne mit Filmen ein und frage immer so ein paar Schauspieler ab. Das heißt, ihr dürft gleich mitraten, welchen Schauspieler und welchen Film ich suche. Und zwar, ich suche einen Schauspieler, der vor allem dadurch bekannt ist, dass er Werbung für Kaffee macht. Wisst ihr, welchen Schauspieler ich meinen könnte? Ich höre zwei Namen. Ne? Also George Clooney ist der richtige Name. Brad Pitt läuft ihm gerade so ein bisschen den Rang ab. Der macht immer mehr Werbung für Kaffee mittlerweile. Aber tatsächlich, ich suche George Clooney. Und George Clooney hat in einem Film mitgespielt, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Ja, das ist eine Art Odyssee, kann man sagen. Es ist eine Odyssee, neu interpretiert, und zwar in ja, das Amerika des 1800, und da spielt er so einen Gefängnisausbrecher. Kennt jemand diesen Film? Ja, fast. Also der Titel ist ein bisschen spärlich. Dieser Film heißt Oh Brother, Where Art Thou? Ja, das ist ein bisschen Südstaaten-Slang, also es heißt grob übersetzt, Oh Bruder, wo bist du? Ja, und das ist da so eine Geschichte von drei Gefängnisinsassen, die es schaffen, aus dem Gefängnis auszubrechen, und die sind dann auf der Flucht. Und davon erzählt dieser Film. Und die erleben ja viele komische Abenteuer, manchmal witzig, manchmal skurril, manchmal gefährlich. Alles ist dabei. Und sie erleben auch eine Szene, und die möchte ich euch gerne zeigen, die ist sehr verwunderlich, aber sie spricht doch recht gut an, was wir hier heute erleben wollen. Ich darf euch einmal bitten, das war die Szene, die ich euch unbedingt zeigen wollte aus diesem Film. Ich mag diese Szene so sehr, weil sie etwas deutlich macht von einem Menschen, der nichts damit zu tun hat, aber sofort kapiert, Gott vergibt mir. Gott wascht mich rein von allen Sünden und Gott vergibt mir. Und das, ja, obwohl es so komödiantisch dargestellt ist, so ein bisschen, hat auch auf die Person dann recht so Einfluss, dass er merkt, ey, der hat was, was ich auch unbedingt haben will. Ich will das auch unbedingt haben, dass ich diese Freiheit erleben darf, diese Veränderung in meinem Leben. Und das ist auch so ein bisschen, worum es heute dann gehen soll in der Predigt. Ich habe das Predigtthema gewählt, mit Christus begraben und mit Christus leben. Und ich möchte euch so ein bisschen mit euch die Bedeutung der Taufe so etwas durchgehen und habe das auch heute in so drei Punkten festgehalten. Was bedeutet es, mit Christus begraben zu sein und mit ihm zu leben? Ich habe ein paar unterschiedliche Bibelstellen heute rausgesucht, die alle von Taufe sprechen, und möchte die mit euch so ein bisschen durchgehen. Bevor wir damit starten, habe ich euch eine Umfrage rausgesucht. Eine statistische Umfrage von dem Wirtschaftsmagazin Ipsos. Die haben eine weltweite Befragung im Jahr 2021 durchgeführt unter 21.000 Menschen, also bunt gestreut, alle möglichen Länder, 21.000 Menschen wurden befragt, und denen wurde die Frage gestellt: Wünschen Sie sich nach der Covid-Pandemie eine grundlegende Veränderung Ihres Lebens oder würden Sie zum alten Zustand zurückkehren? Was vermutet ihr, wie ist das Ergebnis ausgefallen? Könnt man ein paar Zahlen reinwerfen? Also ich kann euch das Ergebnis auch zeigen. Es haben 72% der Menschen gesagt, ja, sie wünschen sich eine Veränderung ihres Lebens. 72%. Die Frage wurde dann noch etwas grober gestellt, also noch etwas weitsichtiger. Wünschen Sie sich eine grundlegende Veränderung der gesamten Welt, dass sie insgesamt gerechter und auch nachhaltiger wird, oder würden Sie alles wie bisher wollen? Und auch hier eine sehr deutliche Angabe, Prozentzahlen sind noch höher, 86% der Menschen sagten, ja, sie wünschen sich eine Veränderung der gesamten Welt. Und dann merkt man, wenn man sich diese Umfrage anschaut, der Wunsch nach grundlegender Veränderung scheint sehr stark vertreten zu sein heutzutage. Sowohl im privaten Bereich als auch generell im Umfeld, dass man sich da wirklich Veränderung wünscht. Ja, die Frage ist, was hat das jetzt mit der Taufe heute zu tun? Ist eigentlich ganz einfach. Taufe beschreibt im Wesentlichen, dass man eine Veränderung auch tatsächlich durchführt. Ja, also die Täuflinge, die wir heute hier vor uns sitzen haben, die sagen im Wesentlichen, wenn sie sich jetzt taufen lassen, wir verändern unser Leben und wir machen das sichtbar deutlich. Wir wollen etwas verändern in unserem Leben. Und wie beschreibt Gottes Wort nun diese Veränderung? Dazu wollen wir jetzt mal Römer 6, die Verse 3 bis 4 einmal durchlesen. Und da steht: Wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Ja, der Satz ist ein bisschen kompliziert aufgebaut, den Paulus hier schreibt. Es hatte öfters mal so an sich, deswegen habe ich mir gedacht, ich versuche es auch mal wieder ein bisschen zu vereinfachen. Was lese ich denn hier in diesen zwei Versen? Erstmal muss ich sagen, mir fällt sofort auf, alles irgendwie negativ. Naja, nicht alles, aber man sieht hier so vier Worte, zweimal das Wort Tod, einmal das Wort Tote, dann noch das Wort begraben sein. Das klingt alles erstmal gar nicht so positiv. Da denkt man, also wenn das Taufe ist, das klingt ja schlimm. Aber es ist nicht alles negativ, was hier steht, denn ich habe es euch hier in grün markiert. Hier ist auch etwas, da wird von einer Auferweckung gesprochen, da wird von was Neuem gesprochen, da wird von Leben gesprochen. Also man merkt, da sind so zwei Dinge, die sich so gegenüberstehen. Das ist einmal der Tod und einmal das Leben, ein neues Leben, was hier deutlich gemacht wird. Und was sagt der Vers jetzt insgesamt aus? Auch hier habe ich mir gedacht, ich möchte euch das vielleicht mal ein bisschen grafisch darstellen durch ein Männchen. Wenn wir uns vorstellen, das hier ist Christus, dann macht dieser Vers deutlich, dass Christus erstmal den Weg ans Kreuz geht und dort anschließend auch begraben wird. Ja, das werdet ihr kennen, wenn ihr Ostern mitbekommen habt, wie Jesus gekreuzigt wird und dann auch begraben wird für 3 Tage. Aber was passiert nach 3 Tagen? Christus wird von Gott wieder zum Leben auferweckt. Christus wird zum neuen Leben auferweckt. Und Römer 6 macht uns jetzt eigentlich deutlich, dass wir durch die Taufe eigentlich genau dasselbe darstellen, aber symbolisch. Also wir haben einen Gläubigen und auch der lässt sich symbolisch in Wasser begraben. Ja, das ist das, was die Täuflinge da nachher machen werden. Wenn sie untergetaucht werden, sie lassen sich symbolisch begraben, so wie Christus auch begraben wurde. Und was ist dann der Fall? Auch dann macht hier Römer 6 deutlich, wie Gott Christus wieder auferweckt hat, so taucht der Täufling auch wieder auf und das zu einem neuen Leben. Das ist das, was Römer 6 uns klar machen möchte. Also diese Taufe ist ein Symbol für das, was Christus vor 2000 Jahren erlebt hat und durchgemacht hat. Und das ist sozusagen, dass wir das immer wieder deutlich machen durch die Taufe. Christus wurde begraben und Christus ist wieder auferstanden. Und so auch der sich taufen lässt und Jesus nachfolgen möchte. Ja, was bedeutet Taufe also? Und das ist so ein bisschen der erste Punkt, den ich euch weitergeben möchte. Und ich habe es mal heute in Ich-Form für die Täuflinge formuliert. Taufe bedeutet, mein altes Leben ist gestorben. Das bedeutet Taufe, das macht Römer 6 deutlich. Mein altes Leben ist gestorben. Ja, jetzt denkt man, der Satz, der klingt ja auch so ein bisschen negativ, sterben, das tut ja keiner gerne. Aber ich habe mir gedacht, Wenn mein altes Leben gestorben ist, dann interessiert mich, wie Gott mich denn dann eigentlich sieht. Wie sieht mich Gott denn dann, wenn mein altes Leben gestorben ist und da ein neues Leben auferweckt wird von ihm? Dann habe ich euch ein Vers aus Jesaja 43 mitgebracht. Und da steht: Ich bin es, der deine Übertretungen tilgt um meinetwillen, und deiner Sünden will ich nicht mehr gedenken. Ähnliches auch im Psalm 103, Vers 12. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Übertretungen. Das heißt, jemand, der sich taufen lässt und damit deutlich macht, sein altes Leben ist gestorben, bei dem sieht Gott die Fehler nicht mehr. Gott sieht seine Fehler nicht mehr, denn er sieht fortan nur noch Christus in ihm. Taufe bedeutet, mein altes Leben ist gestorben, denn Gott sieht meine Fehler nicht mehr, er sieht Christus ab jetzt in mir. Das ist das, was Taufe deutlich machen möchte. Ich habe euch dazu eine Beispielgeschichte gebracht, wo ich finde, da wird es schön deutlich. Und zwar haben wir hier von Konrad Eisler, der schreibt über Johann Wichern, der Vater der inneren Mission. Er gründete vor den Toren Hamburgs das Raue Haus, um gescheiterte Jugendliche dort aufzunehmen. Eines Tages wird ihm ein Junge gebracht, der ganz verstört aussieht. Wichern liest im Schein der Kerze, damals gab es noch kein elektrisches Licht, er liest den erschütternden Bericht der Jugendbehörde. Das Kind ist eine absolute Katastrophe. Er sagt zu dem Jungen: Jetzt weiß ich viel von deiner Vergangenheit, aber hier darfst du als neuer Mensch anfangen. Jesus ist auch für dich gestorben und auferstanden. Dann nimmt Wichern das Dokument, hält es in die Kerzenflamme und verbrennt es. Er rät dem Jungen, den anderen nichts von seiner Vergangenheit zu erzählen. Hier wirst du nicht auf deine Lebensgeschichte festgenagelt. Mit Gottes Hilfe kann alles neu werden. So wie in der Kerzenflamme der Bericht der Behörde verbrannte, verbrennt in der Liebe Jesu all unsere Schuld. Das ist die frohe Botschaft, die mich für immer unanklagbar macht, obwohl ich mit meiner Vergangenheit so wenig zu diesem Herrn passe. Hier ist ein Junge, der erfahren darf: Gott sieht meine Schuld nicht mehr. Er sieht meine Fehler nicht mehr. Und genau das bedeutet Taufe. Taufe bedeutet, mein altes Leben ist gestorben und Gott sieht meine Fehler nicht mehr, denn er sieht Christus in mir. Ja, ich möchte ein bisschen weiter mit euch gehen. Ich habe an dieser Stelle drei weitere Verse mal rausgesucht. Die drei stehen auch alle im Zusammenhang mit der Taufe. Es wird auch hier wieder dieses Wort begraben benutzt öfter mal. Wir lesen als erstes mal Römer 6, Vers 8. Wenn wir mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. 2. Korinther 5. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ja, auch hier ein paar unterschiedliche Verse. Alle sprechen so von, auch wieder von diesem Sterben oder vom Gekreuzigtsein. Und auch das ist wieder dieses Symbol für die Taufe, wie wir es ja jetzt im ersten Punkt hatten. Was mir aber auffällt an diesen drei Versen ist, in allen drei Versen wird eine Art Beziehung zu Jesus klar gemacht. Ich habe es euch mal hier markiert. Erste zum Beispiel ist die Bezeichnung mit Christus oder in Christus oder Christus in mir. Ja, also merkt man, in jedem dieser Verse ist auf irgendeine Art und Weise eine Art von Beziehung von Jesus angedeutet. Auch hier habe ich gedacht, möchte ich es noch mal ein bisschen grafisch darstellen. Wenn wir hier den Gläubigen wieder haben und wir diese Bezeichnung mit Christus lesen, dann klingt das so, als ob Jesus neben diesem Gläubigen herläuft. Ja, also läuft mit dem Gläubigen durch den Alltag. Ja, Könnt es auch umgekehrt sagen, Jesus ist da und der Gläubige läuft mit Jesus den Weg. Das ist so diese erste Bezeichnung aus Römer 6. Dann haben wir hier 2. Korinther in Christus. Also wenn wir uns hier Christus in größer vorstellen und dann diese Bezeichnung ist, dann könnten wir uns vorstellen, dass Jesus da den Gläubigen so im Herzen trägt, könnte man sagen. Ja, an der Stelle habe ich auch gedacht, man kann sich so überlegen, wie mein Vater schon das Beispiel brachte, als ob Jesus verliebt in uns ist und uns die ganze Zeit im Herzen trägt. Wenn man verliebt ist, dann denkt man immer so an den anderen Partner, hat den die ganze Zeit in seinen Gedanken, trägt den im Herzen. Und so kommt mir das rüber, wenn es hier steht, Christus, dass jemand in Christus ist. Ja, Christus trägt uns im Herzen wie so ein Verliebter und denkt die ganze Zeit an uns. Aber es steht auch umgekehrt, ne, Christus in mir, das heißt, da ist auch ein Gläubiger, der dann auch Jesus im Herzen trägt. Ja. So, jetzt seht ihr, wir haben hier 3 unterschiedliche Bezeichnungen. Was sollen diese 3 Bezeichnungen alle deutlich machen? Ich glaube, hier soll einfach deutlich werden, dass hier eine ganz starke Beziehung und Bindung besteht zwischen jemandem, der mit Christus geht, der eine Entscheidung für Christus getroffen hat. Da soll einfach deutlich werden, wie stark und innig diese Beziehung ist. Das ist auch der 2. Punkt, den ich euch mitgeben möchte. Taufe bedeutet, ich lebe ab jetzt ganz innig mit Christus verbunden. Ganz innig. Ich lebe jetzt innig mit Christus verbunden. Und auch an der Stelle habe ich die Frage gestellt, was hat das zur Folge wiederum? Wir hatten es schon gelesen, 2. Korinther 5, Vers 15. Er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Da merken wir, okay, da verändert sich etwas grundlegend. Die Taufe ist kein Abschluss, man hat es jetzt absolviert und kann sich zurücklehnen, sondern die Taufe ist ein Startschuss, und zwar ein Startschuss für die Nachfolge, für die treue Nachfolge. Ich lebe jetzt innig mit Christus verbunden und richte mich von nun an nach seinen Zielen statt nach meinen eigenen. Wenn ich jetzt innig mit Christus lebe, dann bedeutet das, dass ich meine Ziele zurückstecke und Jesu Ziele fortan sagen, wo es lang geht. Ich lebe jetzt innig mit Christus verbunden und richte mich nach seinen Zielen statt nach meinen. An dieser Stelle habe ich eine Beispielerzählung von einem Mann aus der Priester- oder Brahmenkaste, nennt man das in Indien. Also das sind so eine Priesterstellung, und die sind mit die höchsten und angesehensten Menschen in diesen indischen Kasten, ja, die Brahmen. Und da haben wir von einem Missionsdirektor von Hartenstein, der erzählt Folgendes. Ein junger Inder aus der hochstehenden Brahmanenkaste ist gepackt vom Evangelium und will ein Nachfolger Jesu werden. Aber vor dem öffentlichen Getauftwerden in der Gemeinde scheut er zurück. Warum? Es bedeutet für ihn den Ausschluss aus seiner Kaste, die Gefährdung seiner ganzen Existenz. Er ringt mit Gott im Gebet: Erspar mir diese Taufe, erlaub mir, dass ich mich in der Verborgenheit selbst taufe und auch so vor dir ein Christ bin. Und er geht in der Nacht an den Fluss, tauft sich selbst allein zur verborgenen Gemeinschaft und Gefolgschaft in Jesu Christi. Doch diese Selbsttaufe bringt eine furchtbare innere Unruhe über ihn. Für einige Zeit versucht er, sein Christsein im Verborgenen zu leben, doch er bemerkt, wie kein Segen darauf liegt. Immer wieder spürt er, dass Gott das öffentliche Bekenntnis von ihm möchte. Schließlich hält er es nicht mehr aus und lässt sich öffentlich in der Christengemeinde taufen. Was passiert darauf? Er verliert tatsächlich all seine Güter und seine Ehre vor den anderen Menschen in der Kaste, aber er gewinnt Christus und seinen Frieden. Und er wird zu einem dankbaren und treuen Nachfolger Jesu. Hier ist ein Mensch, der verstanden hat, es geht nicht mehr nach meinen Wünschen und nach meinen Zielen. Es geht nicht mehr darum, was gut für mich ist und was mir gut tut, sondern so wie Gott es möchte, danach muss ich mich nun ausrichten. Taufe bedeutet, ich lebe jetzt innig mit Christus verbunden und richte mich nach seinen Zielen statt nach meinen. Ich habe noch einen dritten und letzten Punkt, den ich mit euch betrachten möchte. Auch hier ein Vers aus 1. Korinther 12. Auch hier geht es wieder um die Taufe. Und da lesen wir, denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Noch eine Bibelstelle aus Apostelgeschichte 2. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Auch hier seht ihr beides wieder Verse, die von der Taufe sprechen. Aber was ist besonders an diesen Versen, von was sprechen sie? Hier wird deutlich, die Taufe ist nicht nur ein persönliches Bekenntnis für die Nachfolge. Das ist es auf jeden Fall, aber das ist es nicht nur, denn in diesen zwei Versen wird deutlich gemacht, Taufe ist auch ein Zeichen für Gemeinschaft. Taufe bedeutet auch, man wird in eine Gemeinschaft hineingetauft, und zwar in eine weltweite Gemeinschaft. Wer sich taufen lässt, wird sichtbar Teil des Leibes Christi, der Gemeinde. 1. Korinther 12, Vers 27, ihr seid der Leib Christi und jeder einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Jeder, der diese Entscheidung trifft, ist Teil dieser weltweiten Gemeinde. Was möchten uns diese zwei Verse sagen? Taufe bedeutet, ich gehöre zu Gottes Volk, weltweit. Egal, wo ich bin auf der Welt, ich gehöre zu Gottes Volk. Und auch hier finde ich interessant, was wir in Apostelgeschichte 2, Vers 42 lesen. Wir hatten den Vers gerade. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Das ist kurz nachdem sich diese 3000 Menschen bekehrt haben in Jerusalem. Was tun sie? Sie bleiben in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Das ist das, was diese Gemeinschaft ausmacht. Und sie tun das nicht nur einmal, sondern sie bleiben beständig da drin. Die machen das dauernd. Was die da machen, ist regelmäßig, würden wir heute sagen. Regelmäßig tun die das. Und was tun sie? Ich habe es auch noch mal hier. Sie bleiben in der Lehre, also Gottes Reden durch sein Wort. Das Wort Gottes redet regelmäßig zu ihnen. Sie haben regelmäßig Input. Das Brotbrechen, wir erinnern uns daran, was Christus für uns getan hat. Also regelmäßig erinnern wir uns daran. Und eben auch das Gebet. Regelmäßig suchen sie den Kontakt zu Gott, diesen vertrauten Kontakt zu Gott im Gebet. Regelmäßig. Aber worauf fußt das alles? Machen Sie das alleine? Nein, alles in der Gemeinschaft. Alles zusammen. Gemeinschaft, es funktioniert nur mit den anderen Glaubensgeschwistern zusammen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Taufe bedeutet, ich gehöre zu Gottes Volk. Und daher kann unser Glaube auch nur in der Gemeinschaft funktionieren. Das macht uns Apostelgeschichte 2 deutlich. Ich habe an der Stelle zwei Beispiele euch mitgebracht. Hier seht ihr ein Schaf ganz alleine. Wisst ihr, was mit einem Schaf passiert, wenn es alleine ist? Ich weiß nicht, ob wir irgendwelche landwirtschaftlichen Leute haben. John, du weißt es vielleicht. Es stirbt, ja. Also ein Schaf, hab's mir auch mal dann schauen lassen oder halt ein paar Infos holen lassen. Als erstes, unser Herr, Jesus selbst, beschreibt uns in Johannes 10 als die Schafe seiner Herde. Wir sind wie Schafe, sagt Jesus in Johannes 10. Und was passiert, wenn so ein Schaf nun alleine ist? Wenn ein Schaf allein gelassen wird, leidet es unter schweren emotionalen und körperlichem Stress, der zu Angstzuständen und depressionsähnlichem Verhalten führt. Sind wir so weit weg davon? Schafe sind Herdentiere, die in einer Gruppe Sicherheit und Orientierung finden. Ohne die Herde sind sie schutzlos und werden mit hoher Wahrscheinlichkeit sterben. Das heißt, wenn du versuchst, alleine deinen Glauben irgendwie durchzukämpfen, dein Glaubensleben wird früher oder später sterben. Du brauchst die Gemeinschaft, du brauchst die Herde. Ich habe noch einen zweiten Kommentar von einem Pastor, der bringt auch ein Beispiel. Er schreibt zunächst, wir leben in einer individualistischen Gesellschaft. Wir sind frei, ungebunden und autonom. Unser eigenes Auto bietet uns die größtmögliche Mobilität, ohne auf andere angewiesen zu sein. Mit unseren Kopfhörern durchstreifen wir unsere eigene Welt, völlig abgeschottet von der Umgebung. Jeder in der Familie besitzt einen persönlichen Telefon- und Fernsehanschluss und Handy natürlich. Unsere Einkäufe erledigen wir über das Internet, alles schön unpersönlich. Auch bei der Ausübung unseres Glaubens sind wir zu Eigenbrötlern geworden. 1992 beantworteten 80% der Deutschen die Frage, ob man auch ohne Kirche Christ sein könnte, mit Ja. In der Bibel finden wir ein ganz anderes Bild vom Leben als Christ. Wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, werden wir Glieder der Gemeinde Christi. Er ist der Mittelpunkt dieses Organismus. Und das Wort Gottes der Maßstab und die Richtschnur in allen Fragen des Glaubens, der Lehre und des Zusammenlebens untereinander. Jeder Gläubige soll dort zusammen mit anderen Gott loben, beten und das Wort Gottes studieren. Und das haben schon die ersten Christen getan, alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam, wieder Apostelgeschichte 2. Jemand hat es einmal gesagt, ein Christ ist kein Solist. Wenn wir ein Stück Holz aus dem Feuer ziehen, wird es bald aufhören zu brennen. Wenn wir es aber ins Zentrum des Brandes legen, wird es aufflammen und zusammen mit den anderen Holzscheiten hell und warm und lange brennen. Unser geistliches Leben wird diesem vereinzelten Holzscheit gleichen, wenn wir versuchen sollten, unser Christsein alleine zu leben. Es wird jedoch wachsen und ein helles Licht geben, wenn wir mit Jesus zusammen den anderen folgen. Und diese zwei Beispiele, finde ich, machten es so deutlich. Taufe bedeutet, wir gehören zu Gottes Volk. Und daher kann unser Glaube auch nur in der Gemeinschaft funktionieren. Ich möchte zum Schluss nochmal die drei Punkte zusammenfassen. Taufe bedeutet, erster Punkt, mein altes Leben ist gestorben und Gott sieht meine Fehler nicht mehr. Er sieht Christus in mir. Als zweiten Punkt, ich lebe jetzt innig mit Christus verbunden und richte mich nach seinen Zielen statt nach meinen. Und der dritte Punkt, ich gehöre zu Gottes Volk und daher kann unser Glaube nur in der Gemeinschaft funktionieren. Amen.